zum Gedenken an das Ende der Apartheid. Etwa 50 überwiegend afrikanische Staats- und Regierungschefs nahmen an den Feierlichkeiten teil. Und hier noch einmal die Übersicht. Die Bundesregierung sieht sich in ihrem Reformkurs durch das Frühjahrsgutachten der 6 Wirtschaftsforschungsinstitute bestätigt. Libyen-Staatschef Gaddafi ist zu seinem ersten Europabesuch seit 15 Jahren in Brüssel eingetroffen. Die Rentenbesteuerung wird voraussichtlich wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten. Das Wetter. Heute vielfach heiter und trocken, im äußersten Südwesten vereinzelt Gewitter möglich. Im Norden und Osten starker bewölkt mit örtlich etwas Regen. Höchstwerte 17 bis 24 Grad, an der Ostsee um 15 Grad. Schwacher bis mäßiger, zeitweise böig auffrischender Wind aus Südost bis Ost. In der kommenden Nacht gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 11 bis 5 Grad, im Alpenvorland um 3 Grad. Morgen zunächst heiter, später im Westen Schauer und Gewitter, 18 bis 24 Grad. Die Aussichten? Am Donnerstag im Westen und Norden vielfach stark bewölkt. Im Tagesverlauf Regen und Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Im Osten und Süden anfangs sonnig, später bewölkt, meist trocken. 17 bis 24 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 13.30 Uhr.
So, jetzt folgt Exit und Voice am Mikrofon Felicia Herrschaft. Und zwar spiele ich eine Gesprächssituation, den Vortrag, den Kaspar König letzten Dienstag halten sollte und in der Steele-Schule. Und zwar hat sich das dann so ergeben, dass wir daraus tatsächlich eine Art Exit and Voice Gespräch geführt haben. Anlass war die Verabschiedung von Thomas Beierle, der seit 1975 Professor an der Städelschule gewesen ist. Und zu diesem Gespräch kam dann noch Louis Neri, die Kuratorin des TAT, hinzu. Dieses Gespräch läuft jetzt zuerst und dann folgt noch ein Interview mit Aspen Hammer, der über Stanley Cavell sprechen wird.
Also Felicia Herrschaft macht eine Serie von Gesprächen im TAT, ist das richtig?
Ja.
Und
Exit und Voice nennen die sich.
Wie heißt das?
Exit und Voice. Exit. Und in diesem Rahmen war eben auch schon, und das ist auch einer der Anlässe, dass wir uns hier zusammensetzen. Thomas Beierle hat mit Helke Beierle zusammen dieses Exit und Voice Programm eröffnet. Und im Rahmen dieses Exit und Voice werden eben narrative Interviews geführt. Und er hat sozusagen auch über die 50er und 60er Jahre in Frankfurt berichtet und dann auch in Bezug auf die Städelschule und Kaspar König als jemand, der an die Städelschule gekommen ist 1988, als Thomas Beierle schon seit 1975 an der Städelschule unterrichtet hat, eben auch bei Grafik. Da würde ich es sehr interessant finden, da wir auch im Rahmen dieser Exit and Voice-Reihe mit Harald Seemann gesprochen haben und Harald Seemann hat Kaspar König als jemand bezeichnet, der wirklich eine sehr autonome Position als Kurator einnimmt, im Gegensatz zu vielen anderen Kuratoren, die er als seine Enkel bezeichnet. Und ich möchte erstmal, da es auch mit Thomas und Helke Beierle so angefangen hat, eine narrative Eingangsfrage stellen. Und da werde ich auch nicht unterbrechen. Inwiefern, wie ist es dazu gekommen, dass du sozusagen in einer Galerie angefangen hast zu arbeiten und dann angefangen hast sozusagen mit welchen Interessen mit Kunst zu arbeiten?
Ja, erst einmal die Eingangsbemerkung, die halte ich ja doch für ein bisschen infam. Wenn also der Halbgott Harald Seemann sozusagen da Freundlichkeiten verteilt und sich selber irgendwie ein Mythos da zimmert. Weil diese Vermittlerrolle hat sich natürlich sehr stark geändert, zumal quantitativ ist natürlich die Kunstwelt in den letzten 30 Jahren überproportional, also größer geworden. Und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, wenn man sozusagen en famille, was natürlich jetzt schnell auch passieren kann, sich gegenseitig irgendwie Nettigkeiten gibt. Also jetzt aber zu der Eingangsfrage. Das ist sicher sehr zeitabhängig gewesen und ich habe die Schule früh verlassen und war quasi, um es nicht zu einem totalen Bruch kommen zu lassen, meiner Familie gegenüber schon sozusagen daran interessiert, irgendetwas zu tun, was mir entsprach und zugleich was also sowas doch in gewisser Weise Seriöses, Solides sein sollte. Somit war ich also Volontär in einer Handelsfirma, in dem Falle also in einer Galerie in Köln von Rudolf Zörner.
Ja.
Und es hätte auch was anderes sein können, aber das interessierte mich insofern, weil die Kunst, die ich dann eben erstmalig sozusagen erlebte, für mich wirklich anders war als Dinge, die ich sonst kannte. Und das war interessant und ich war sehr neugierig. Und auf meine Frage, ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe, sowas wie eine Lehre oder einen Job zu bekommen, und dann die positiv beantwortet wurde, habe ich das gemacht. Ich bin aber lediglich ein Dreivierteljahr dort geblieben und habe dann also mit Freunden zu der Zeit schon gemeinsam einen Verlag gemacht. Das waren also zwei Leute, die eine ähnliche Situation erlebt hatten wie ich, die also ihre Schulzeit nicht gemacht haben, die nicht das Abitur gemacht haben. Die wurden Schriftsetzer, der Ortfried Rautenbach und der Rainer Prozell. Und da haben wir also einen kleinen Verlag gemacht zu der Zeit. Also da ging es schon darum, irgendwie eine eigene Form zu finden, wie man etwas öffentlich machen kann. Ja.
Wann war das?
Vor langer, langer Zeit, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Also darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet.
Okay, also es geht bei diesem Exit and Voice eben auch um...
Also da war ich 19, so, ja.
Ja, da geht es eben auch um diese Frage der Erinnerungsarbeit, die man eben hat, dann zum Beispiel auch leistet. Das leisten wir sozusagen heute hier im Rahmen der Städelschule. Und dann wäre eben der nächste mögliche Schritt, da Exit and Voice zum Beispiel auch Abwanderung Widerspruch bedeutet, der Eindruck auf die 50er Jahre. Darüber haben wir zum Beispiel auch mit Thomas Beierle gesprochen. Und da wäre die Frage, die Radiomoderatoren, wie war dein kritischer Blick auf Deutschland in den 50er Jahren? Hat das auch etwas mit dem zu tun, wie man als Kurator versucht vielleicht ein Verhältnis zu seinem Land herzustellen?
Naja, erst einmal bin ich aufgewachsen in einer bürgerlichen, liberalen Familie mit vielen älteren Geschwistern. Und für mich war also der Ausflug, ich komme aus dem Münsterland, also nach Holland, das war dann schon sehr spürbar. Amsterdam war sozusagen hatte was Kosmopolitisches, international. Also darüber war ich mir natürlich sehr bewusst. Und dann das hat vielleicht aber wiederum auch mit der Kraft zu tun, der bildenden Kunst, sozusagen in den 60er Jahren, dass man in der Bundesrepublik sehr wohl oder gerade im Rheinland bereit war, sich sozusagen der einmal bewusst der eigenen politischen Vergangenheit zu stellen, aber zugleich auch Perspektiven zu haben, die also positiv waren und die auf Veränderung aus waren und die sozusagen nicht direkt sprachlich gebunden waren, aber eine offene Perspektive hatten. Und da war natürlich die bildende Kunst enorm wichtig, zumal es auch diese Grenzen zur Musik und zu vielen anderen Bereichen nicht gab. Nicht zuletzt, weil es auch sehr viel kleiner und sozusagen elitärer vielleicht zuging. Ja, und wenn man das Glück hatte, wie ich, sehr früh mit entscheidenden, hochkarätigen Positionen sozusagen konfrontiert zu sein, dann bildet sich natürlich auch sehr stark ein kritischer Reflex. Ja. Aber diese Erinnerung, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Gerade auch im Rahmen einer Kunsthochschule sollte man aufpassen, dass die Erinnerung sozusagen institutioneller Art nicht zu einer Verpflichtung wird. Weil das kann natürlich sehr schnell dann dazu führen, dass man mit kleinsten Variationen den Status quo prolongiert. Und das fand ich, muss ich sagen, also sehr positiv. Ich war ja, bevor ich nach Frankfurt an die Städelschule gekommen bin, war ich ja 4,5 Jahre in Düsseldorf an der Akademie. Und da gibt es schon ein gewisses institutionelles Momentum, sich immer auf sich selber zu berufen und auf das, was die Akademie, für was sie eingestanden hat und die Geschichte und so weiter. Also da muss ich sagen, ist das eigentlich ein positiver Aspekt in Frankfurt. Und da sollte man auch sich davor hüten, da also nicht ein sozusagen falsches Bild zu zimmern. Ja. Also überhaupt, was die Erinnerung anbetrifft, das ist ja doch wahnsinnig selektiv. Also ich bin jetzt seit 3,5 Jahren in einem Museum und das ist ein Riesenhaus. Und ein Museum ist sozusagen eine Zeitschöpfungsmaschine. Und merke aber selber, wie stark man dann doch in diese eigene Geschichte und die Rezeption, die dieses Museum erfährt, eingebunden ist und dass es manchmal wichtig ist, auf dieser Schiene sozusagen weiterzufahren, um dann von innen heraus Veränderungen sozusagen herzustellen und nicht einfach sozusagen was von außen draufzustülpen, was ohnehin dann nach kurzer Zeit sich verflüchtigt und nicht funktioniert. Also eine Kunsthochschule ist ja was anderes. Da muss man den Leuten die Möglichkeit geben, irgendwie die Zeit, die sie da haben, für sich zu nutzen. Und dann, wenn man sich sozusagen abnabelt und auf eigenen Beinen steht oder sich durchschlägt, dann hat das aber nur mit sich selber zu tun und nicht so sehr mit der Institution. Und deswegen bin ich da also im Rahmen jetzt dieses Gesprächs hier in der Aula von der Städelschule ziemlich vorsichtig. Ja.
Dann bevor wir tatsächlich auf das Museum, die Museumsarbeit eingehen, gibt es ja tatsächlich deshalb die 60er und 70er Jahre das Mausmuseum auf der Documenta 5. Also war das sozusagen eine Vorstufe dann zu sowas wie Westkunst oder wie sind dann Projekte wie Westkunst Münster und das, was jetzt in Köln entsteht als Ausstellungsprojekt entstanden? Was hat sozusagen dieses Mausmuseum? Hat das eine Bedeutung?
Also naja, klar, das ist eine Bedeutung. Aber das ist wiederum jetzt, um auf den Eingangsbemerkung hinzugehen. Weil wie also die Documenta, die fünfte Documenta gemacht wurde, die der Seemann verantwortet hat, das war 1972 und das war ein paar Jahre sozusagen nach 1968 und hatte eine extreme Offenheit. Das heißt sozusagen, es war also sehr auf Informationen aus und auf eine bestimmte Haltung und auf einen Prozess und ging also nicht so sehr darum, einfach nur das, was sozusagen da ist, zu feiern und zu bewahren, sondern es war wirklich vieles im Umbruch. Und ich hatte also vorher auch schon Kontakt eben zum Seemann, der diese Ausstellung gemacht hat, When Attitudes Become Form, wie ich in New York lebte. Und es war sozusagen auf offenen Informationsaustausch. Auch die Künstler damals waren sehr daran interessiert, immer herauszufinden, was andere machen und waren mit ihrer Information sehr freizügig, sozusagen die Informationshöhe auf die Spitze zu treiben. Und zu dieser Documenta gab es eben einen vorgefassten Plan, sozusagen ein theoretisches Korsett, was der Baron Rock also mit Seemann und anderen zusammen erarbeitet hatte. Und da tauchte dann eben auch dieser in sich widersprüchliche Terminus individuelle Mythologien. Und als halbgebildeter Mensch habe ich mich also intensiv damit beschäftigt, weil Seemann mich fragte, ob ich das betreuen wollte, und habe ihm also sozusagen neben philosophischem Lexikon habe ich mich amateurhaft damit beschäftigt. Mir kam es irgendwie, machte keinen Sinn. Eine Mythologie ist immer irgendwie was Kollektives. Und diese poetische Freiheit, sich zu nehmen, das Kollektive und das Individuelle sozusagen zusammenzubringen, ist natürlich werbemäßig sehr effektiv, das hat sich auch durchgesetzt, dieser Begriff, aber er ist eigentlich eine Romantisierung, ja, ist also sozusagen ein Label, der eher zu einer Verunklarung führt und jeder kann sich was anderes darunter vorstellen. Und dann als Antipode ist eben dieses Mausmuseum, ja, vorgeschlagen worden als Institution, also als eben ein Museum aus der Perspektive sozusagen einer Maus, die Dinge sozusagen anders wahrnimmt. Und da ich also mal eine Weile beim Oldenburg gearbeitet habe, war ich begeistert von seinem Regal, was als Museum sozusagen im Atelier stand, aber nur eben als Idee. Aber die Pläne, es wirklich zu einem Gebäude zu machen und institutionalisieren, waren natürlich im Hinterkopf vom Oldenburg gegeben. Und dann habe ich mich stark dafür gemacht. Ich hatte mal für das Museum in Stockholm gearbeitet und durch diesen Job ein Visum bekommen und dann bei ihm im Atelier arbeiten können, sozusagen als Assistent. Also die das ist aber auch etwas, was mich nach wie vor interessiert. Die Institution und die zu nutzen und dann natürlich die Antipode zu der Institution, aber nicht das eine sozusagen gegen das andere ausspielen oder über den Haufen werfen zu wollen, sondern wie lädt man mit der Batterie auf? Wie kann man also zwischen verschiedenen Polen eine Erneuerung herstellen und natürlich irgendwie selber dabei intellektuell oder auch von substanziell dabei auf die Kosten kommen. Ja. Deswegen ist ja auch diese Idee, ich bin ein Dilettant, also die Idee dieses Berufes, die finde ich also oftmals sehr fragwürdig. Und das hat eben zur Folge, wie eben diese Eingangsbemerkung von Lehmann, dass wie jeder andere Beruf auch man seinen eigenen Beruf versucht immer zu legitimieren und dann solch eine Hackordnung herzustellen. Also deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig.
Da sind mir noch nicht die Übergänge klar eigentlich.
Die gibt es noch gar nicht. Die Übergänge, weil das ist sowieso ein Kontinuum. Und es gibt also immer wieder Phasen, wo ich merke, dass ich ziemlich verloren bin und das ist dann auch okay. Also wo ich mich selber wundere, warum habe ich mich in bestimmte Positionen sozusagen hinein manövriert und was tut man sich damit an? Und diese Frustration vielleicht auch oder dieses Unvermögen irgendwie auszuhalten, kann auch eine Qualität darstellen. Also insofern sehe ich da auch keinen, also wo ist denn sozusagen der Weg, ist das Ziel? Es gibt kein Ziel in dem Sinne. Ja? Deswegen, das Problem ist ja, im Gegensatz zu anderen Bereichen, ist die bildende Kunst hat natürlich eine wahnsinnige Hypothek, weil sie immer dadurch belastet ist, dass es sozusagen einen symbolischen Mehrwert kreiert wird. Und dass sozusagen die Idee der Verehrung oder dieses Hypes, der natürlich auch sehr schnell sich wiederum umdrehen kann, immer wieder gebunden ist, auch an vordergründige monetäre Aspekte, an denen man sich, das gibt sowas wie eine Sicherheit, an die man sich orientieren kann, aber es ist auch sehr verräterisch, weil es dann nach einer Weile überhaupt nicht mehr zählt. Also ich glaube, dass diese relativ komplizierte Situation, so absurd es klingt, die Sache in gewisser Weise auch nochmal sozusagen beschützt. Weil es gibt eine andere Moral, es gibt natürlich auch eine Moral sozusagen innerhalb der bildenden Kunst, die ist nur eine andere als die alltägliche. Aber diese, dazu, ich meine, der Thomas und ich, das kann ich ja sagen, wir sind hier sozusagen die alten Knacker. Und das ist schon interessant, dass in einer Periode, weil das ist ja beruflich, habe ich damit ja zu tun seit 40 Jahren. Und da merkt man sehr schnell, wie oft sich sozusagen diese Wertigkeiten drehen und wenden. Und die Amnesie in dem Betrieb ist enorm groß. Also man ist gar nicht bereit, sozusagen. Also es wird gelogen, dass die Balken brechen, bestimmte Dinge einfach so zu nehmen, wie sie sind, sondern man versucht es immer nur zu verdrängen und sieht immer nur die Tagesform.
Ja. Das heißt, was bleibt, also in 40 Jahren? Also was hat eine andere Qualität?
Naja, es ist natürlich schon, dass man differenziert und dass man auch bei bestimmten Dingen das geht mir eben sehr stark so. Also es gibt wiederkehrende Momente, es gibt Dinge, die einen sehr stark interessiert haben und heute einen weniger interessieren. Und sich damit zu beschäftigen, ist natürlich eine Form auch der Selbstreflexion. Warum hat es dich vor 30 Jahren so sehr interessiert und heute weniger? Was ist sozusagen konditioniert durch eine sozusagen Insiderwertung oder konditioniert durch das, was quasi als erfolgreich gilt oder wahrgenommen wird oder auch wie sozusagen Geschichte geschrieben wird. Das ist ja etwas, was zum Beispiel ein Museum tut oder ein Institut schreibt ja sowas wie eine offizielle Geschichte und die wird natürlich immer unglaubwürdiger. Also wenn man zum Beispiel jetzt diese Ausstellung gesehen hat in Berlin, wo das Museum of Modern Art sich vorstellt, dann ist es eben nur eine Präsentation von all dem, was gut und teuer ist. Und die Mechanismen, unter denen das passiert, die zeigen sich. Aber sie sind nicht bereit, sich auch wirklich offen zu erklären, sondern es ist eine Mogelpackung, die also voll religiös auf eine also eine Bewunderung hinausläuft und die Leute stehen in wahnsinnigen Schlangen. Ich meine, wir haben zurzeit eine Ausstellung, da muss ich eben holländisch aufpassen, dass ich da sozusagen erwachsen und ernsthaft und professionell damit umgehe, wo wir einen Überkreuztausch gemacht haben von Kandinsky und Picasso, also Blauer Reiter Kandinsky und Picasso aus Köln. Beides übergeordnete, bedeutende Künstler mit großen Werkgruppen in den jeweiligen Museen. Und beide sind sozusagen sehr unterschiedlich entstanden als Museumskomplexe. Und das kann man auch gut darstellen und ist auch komplementär, wie man sich in einer schwierigen kulturpolitischen Zeit, wo es kein Geld gibt, sozusagen aus der Patsche hilft. Und zugleich ist es eben verrückt zu sehen, mit welch einem, das ist ein unglaublicher Brenner, also das sind 60.000 Besucher innerhalb von 3 Wochen. Wir haben jetzt die 4. Auflage des Katalogs. Auch der Katalog ist, muss man auch zur eigenen sagen, ist kein neuer Katalog oder auch keine neue Sehweise, sondern es ist eine Wiederauflage eines existierenden Katalogs in beiden Fällen. Und das ist natürlich prima, wenn man solch einen wunderbaren Erfolg hat, aber es ist zugleich frappierend festzustellen, dass die Leute sich nichts anderes angucken. Also wir haben zugleich diese Ausstellung von der Flucht, von der Arbeit zum Tun, Ex-Argentina von der Alice Kreischer und dem Andreas Siegmann, eine sehr spröde Untersuchung, aber sehr interessant, auch ausstellerisch sehr interessant und herausfordernd. Das wird total von diesen vielen, vielen Besuchern ignoriert. Also auch mit allen möglichen Suggestionen, Informationen und natürlich zusätzlichen freien Eintritt. Das ist aber nicht, was diese Wallfahrt ausmacht. Man fährt eben dann nach Köln für den Blauen Reiter. Und was ich jetzt sehr bewusst sammle, sind alle möglichen medialen Interpretationen sozusagen einer prekären Situation. Also darauf bin ich sehr stolz. Es ist mir jetzt schon 3-mal gelungen, wirklich intelligente Karikaturen wiederzufinden, die sich mit der Misere der Kulturpolitik in Köln beschäftigen und das Museum Lindwig als Ausgangspunkt nehmen. Also so wie wir jetzt auch eine Veranstaltung machen mit Harald Schmidt, wo also 2 Verlierer sozusagen programmiert sein könnten. Einmal Harald Schmidt, wenn er sozusagen sich der Kunst widmet und wir, wenn wir uns eines solchen Medienstars
Also Anke Engelke ist auch sehr an Kunst interessiert.
Das weiß ich nicht.
In Bonn, also.
Ja gut, wir machen aber keine Führung, sondern Nein, wir machen, das ist aber jetzt ein Unterschied. Wir machen eben keine Führung und wir versuchen auch nicht jemanden sozusagen als Botschafter zu gewinnen, sondern zu sagen, ja, was ist denn, was ist die Öffentlichkeit?
Ich meine, Harald Schmidt kennen Sie doch eigentlich schon relativ lange, da Harald Schmidt doch auch Sammler ist.
Zum das weiß ich nicht, er ist kein Sammler. Das ist,
ich dachte, er interessiert sich doch sowieso für Gerhard Richter und andere künstlerischen.
Das weiß ich nicht, das glaube ich auch nicht, nee. Nein, ganz sicher nicht. Also das wüsste ich, habe ihn jetzt in der letzten Zeit so oft getroffen. Kann ja sein.
Okay.
Was macht er denn da genau? Was ist denn die Lichtung?
Was macht er?
Er wird also am Christi Himmelfahrt, es gibt 800 Karten und jeder, der da hingehen will, muss eine Karte kaufen, wir auch. Er selber kauft auch eine Karte. Und dann wird er also die Gäste begrüßen und wird die Vorgeschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und dann geht man also durch das Museum in den großen vormaligen Heldensaal, das ist also früher der DC-Saal, die jetzt der DC-Saal, und da wird er dann nochmal, das Ganze heißt Miami-Singapur, also weil in Miami, da war ja eine Kunstmesse, und in Singapur, das ist also eine ganz picobello effiziente, ökonomische, artifizielle Stadt. Ich kenne sie nicht, aber er war da. Und er meint, das ist sozusagen, wo es in Köln doch mangeln würde. Und Köln möchte doch so gerne in dieser Liga mitspielen. Und insofern ist es Miami, Singapur und gedacht natürlich Köln. Und er wird also die Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und weiß auch sehr wohl, dass er sich auch blamieren könnte. Also wir hatten mehrere Treffen und ein Treffen eben mit vielen, vielen jungen Kunstgeschichtsstudenten, die auch ein Programm da machen mit Führung und ziemlich aktiv auch involviert sind. Es waren 36 Leute von der Uni in Bonn und Bochum und Düsseldorf und Köln. Und dann wurde diese Idee einer Ausstellung geboren und ich hatte sofort wahrgenommen, da waren auch einige Leute, die kriegten eine weiße Nasenspitze, weil die dachten, jetzt macht er also den großen Fehler und versucht sozusagen die Lehre als Thema, ja, metaphysisch sozusagen für sich zu besetzen, ohne zu wissen, sozusagen kunstgeschichtlich, welche Vorläufer es da gibt. Und das hat er sofort registriert und kann damit umgehen. Also das heißt, er ist jetzt mehrfach, kommt er ins Museum und guckt sich genau an, wie läuft das ab bei einer Eröffnung beim Blauen Reiter. Da ist das Durchschnittspublikum, würde ich sagen, so 65. Oder bei der Ex-Argentina-Ausstellung. Oder jetzt hat er auch, also der Robert Kramm ist zurzeit da, machen wir eine Ausstellung. Es gibt ja relativ viele verschiedene Aktivitäten. Und das beobachtet er. Und das beobachtet er mit einer ungeheuren Ausdauer. Also das erste Treffen war um 9 Uhr morgens und dann ist er um 3 Uhr nachmittags gegangen. Frau Dr. Oetker war da, die hatte den Initialkontakt hergestellt, dann der Baron Oppenheim, das ist sozusagen der große Banker in Köln, und der war interessiert, wie er hörte, dass er kommt, hat ihm dann irgendein Zitat von Nietzsche gegeben, was dann der Harald Schmidt wohl auch zwei Tage drauf in seiner Sendung vorgelesen hat. Ein Kölner Kunstfreund hat ihm das zugesteckt, worauf also wiederum der Baron Oppenheim schön gebauchpinselt war. Aber er ist bis um 3 Uhr geblieben und die dachten, man trifft sich eine Stunde und macht Konversation und wie kann er vielleicht sozusagen als Botschafter für das Museum aktiv werden. Und er hat sich dann nur hingesetzt und sich das angeguckt. Und die wurden alle nervös, weil wir hatten Verabredungen und wollten gehen. Und es entstand eine enorm peinliche Situation. Und er hat nichts gesagt. Also das ist, und seine Begründung ist eben, er hätte doch alles erreicht als Schauspieler und als Fernseh-Personality und so weiter. Und jetzt dieses Angebot, sich der Kunst zu widmen, das wäre natürlich das Höchste. Aber es ist kein Zynismus, sondern er weiß ganz genau, dass es natürlich auch sehr wohl schief gehen kann und für uns ja auch. Aber diese Thematisierung, die funktioniert natürlich, weil sie eine Öffentlichkeit schafft, ohne, oder hoffentlich, ohne dass sie einen sozusagen vereinnahmt. Aber das kann man auch nur jeweils einmal machen.
Ist das eine Fundraising-Geschichte?
Nein, nein. Der Eintritt kostet
7,50 €. Kann man noch,
aber man muss es sozusagen bezahlen.
Und dass Kulturpolitik in Köln zum Thema wird, ist ja eigentlich nicht erstaunlich, wenn man weiß, wieso sozusagen in Frankfurt kulturpolitisch immer Geld für die Städteschule mit aufgetrieben hast.
Naja, so einfach, das kann man auch nicht sagen.
Nee.
Ich meine, ich glaube, dass mit aber der Kulturpolitik, das ist mir hauptsächlich scheißegal. Also das ist wirklich ein Thema, wenn man damit anfängt, das ist unerfreulich. Ja.
Ja, in Frankfurt sowieso unerfreulich, weil zeitgleich ja auch.
Ich glaube nicht, dass es irgendwie Frankfurt oder Köln, das glaube ich.
Da jetzt eben das Ballett tatsächlich eingespart wurde und Forces ja zum Beispiel auch zeitgleich beinahe in den 80ern hier angekommen ist, hier eigentlich eine sehr virulente Situation gewesen.
Ja, ich habe einen strategisch großen strategischen Fehler damals gemacht. Da ging es eben auch wieder um Pensionsfragen und
wo ich mein Argument eben war, das ist unmöglich, das kann die Schule gar nicht tragen. Das ist eine Verpflichtung, die also die Kommune oder das Land der Hochschule gegenüber hat. Das, wir könnten nicht der Hochschule weniger Geld geben und glauben, die können das jetzt selber Verpflichtungen eingehen, die vorher nicht eingeplant waren. Und da ging es eben um Diskussionen um das Institut für Neue Medien.
Ja.
Und was ist sozusagen das Kerngeschäft der Schule? Also, ja. Und da waren eben interessante Argumente und das waren vielleicht auch pädagogisch richtig gute Veranstaltungen. Wo also zum Beispiel immer wieder Kubelka sagte, was wollen wir da so viel Kohle ausgeben für den elektronischen Kitsch? Es ist doch besser zu lernen, wie man Butterbrot schmieren kann. So. Also es ging um sehr existenzielle, elementare Fragen. Und irgendwie haben wir diese Diskussion, die wir intern hatten, auch quasi nach außen getragen und haben gesagt, okay, wir möchten auf keinen Fall, dass die Politik der Städteschule erzählt, wie sie was zu machen hat. Wenn, müssen wir diese Entscheidung selber tragen.
Hm.
Und so ist eigentlich das Institut damals weitergeführt.
Ja, wollte ja jeder und dann haben sie eben wieder kalte Füße gekriegt. Ich meine, es ist ganz klar, es ist, der Kubelka hat recht, aber die andere Seite ist auch richtig. Also man kann nicht sagen, dass das falsch war, das zu probieren. Und ich muss sagen, ich war dafür. Und das hätte sich, wenn es richtig gemacht worden wäre, positiv auch ausgewirkt für die ganze Region, aber die ganze Schule hat sich dann alleine gesehen und die Stadt hat sich zurückgezogen. Wir hatten den schwarzen Peter, dass man jahrelang bezahlen musste. Also ich denke, dass man so gedacht hat, dieses das digitale Medium im Grunde mal mit ranzuziehen und auch das, was aus der Ecke kommen kann, das war richtig in dem Moment. Ganz bestimmt. Und Sie haben uns ja auch sehr zugeraten, das zu machen, aber wie gesagt.
Also eigentlich sind viele solche Entscheidungen dann doch eben sehr in einem sehr dialektischen Zusammenhang. So wie eben damals auch diese Portikus-Geschichte, war ja eigentlich mehr auch, um zu sagen, diese Großmannssucht und diese Angeberei, ja, von Frankfurt, der muss man irgendwie so mit einem gewissen Humor und sehr punktuell also diese Chance nutzen, was dem entgegenzusetzen. Ja, weil das war ja ganz verrückt. Im Gegensatz zu anderen Städten hat man ja in Frankfurt den Gau von hinten aufgezäumt. Und hat gedacht, also jetzt müssen wir hier, nachdem man 20 Jahre oder 30 Jahre nach dem Krieg überhaupt nichts gemacht hat, hat man sozusagen über Kultur mobilisiert und glaubte dann über via Kultur das schlechte Image der Stadt sozusagen zu transformieren, ja, von Frankfurt nach Frankfurt so. Und ich denke, so wie eben auch das damals wenn Weibe, das hieß ja bei uns auch immer nur das Institut für Neue Medien und es war ja auch, wir waren ja auch voll engagiert darin, aber es ging eben schon darum, um den Konflikt, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, der also hier geradezu dogmatische Qualität angenommen hat, Film als Film und Video ist sozusagen des Teufels. Und dann gab es quasi Serviceangebote und über dieses Serviceangebot hat sich das dann, wurde das sozusagen eine Zellenbildung, weil es war einfacher, als eine wahnsinnige Diskussion zu führen, soll es jetzt eine Videoklasse geben oder nicht. Weil das wäre auch unproduktiv gewesen. Also nur die Diskussion würde so viele Energien verbrauchen, dass das Spielerische und die Lust an der Sache sich dabei irgendwie erübrigt.
Mhm. Was in Frankfurt ja nie stattgefunden hat, waren ja tatsächlich Aufstellungen im öffentlichen Raum, wie es jetzt zum Beispiel fast als Antipode in Köln wohl stattfinden soll im Herbst. diesen Jahres?
Davon weiß ich nichts.
Steht hier in dem Artikel.
Ach so. Ja, aber das hat nichts mit dem öffentlichen Raum zu tun.
Das hat nichts mit nach Westkost und von hier aus.
Ach so, aber nicht öffentlicher Raum, ja.
Soll es sozusagen, aber 25 Positionen, die nicht im Museum Ludwig stattfinden.
Ja, aber das ist Wunschdenken, weil im Moment wir haben solch einen riesen Dampfer, den überhaupt auf Kiel zu halten, nimmt also wahnsinnig viel Energie in Anspruch. Und ich habe also einen gewissen, auch einen Anspruch, auch einen gewissen finanziellen Rahmen. Und mir wurde also 1 Million in dem konkreten Falle vom Kämmerer zugesagt, wenn ich 2 weitere besorgen würde. Und seit 4 Wochen weiß ich, dass er sein Wort nicht mehr halten kann. Und somit sind meine, ist mein muss ich das sozusagen neu überdenken. Also ich habe das jetzt aufgegeben, weil es ist ziemlich aussichtslos, wenn es wirklich, wenn die finanziellen Prioritäten, die müssen dann irgendwie anders gelegt sein. Aber das macht nichts. Das ist, nur hat es mit dem öffentlichen Raum nichts zu tun.
Ah, okay, das war dann etwas.
Nein, das geht jetzt nur daraus, dass ich gesagt habe, ein Museum sozusagen ist ein öffentlicher Raum oder ja.
Ähnlich wie dann der Portikus auch als Antipode zur Städelschule zu sehen ist. Und ACDC im Museum, ist das auch etwas Ähnliches, immer wieder Antipoden zu bilden?
Ja, das ist aber auch architektonisch bedingt in dem Fall, weil das ein Riesenhaus ist, was für 2 Museen gebaut wurde. Und wie kann man also an 2 verschiedenen Ecken des Gebäudes sozusagen einen Punkt herstellen, der mit einem bestimmten Rhythmus von allen 3 Monaten sozusagen neue Impulse gibt. Aber auch da ist es wiederum wichtig, dass diese Ausstellung immer parallel laufen mit einem Insert in einer stadtillustrierten Stadtzeitung, die sozusagen, was ich 45.000 Auflage hat und dann sehr stark meistens von Studenten gelesen wird, um zu wissen, was läuft im Kino und was gibt es für Konzerte und es ist auch eine unabhängige Zeitschrift, also eine, die sozusagen außerhalb des Zeitungsmonopols des Kölschen Balkonik steht und das wird aber von, ich würde sagen, höchstens 3 oder 4% der lesenden Leute, die das immer wahrnehmen, im Museum überhaupt überprüft. Also das sind, ja, das ist aber auch eine Technik, quasi wie man eine Bindung an das Museum herstellen kann. Also eine reale oder eine mentale, ne? So als Teil einer Stadt.
Ja. Um nochmal auf But I will ask you in some seconds a question.
That's not fair.
But first, something on Wolf Singer. Also Wolf Singer, sagst du, hast du eine zentrale Vokabel zu verdanken, Bindungsqualität der Zellen, die direkten Anschluss an meine Vorstellung vom Weben, Gewebe, Geflecht hat, auf der ich dann, also zoomend ins gesellschaftlich, soziale, ins organische und konstruktive meine Arbeit aufgebaut habe. In dem Sinne, die Qualität eines Gewebes hängt seit Chakar von seiner Bindungsqualität und von seiner darin operierenden Energie ab. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Ist das auch etwas, eine Bindungsqualität, wie würdet ihr sozusagen eure Bindungsqualität beschreiben?
Ich würde nochmal zurückkommen auf diesen Moment, da, wohin von die Rede war, dass man sich da irgendwo auch am Rand, sagen wir mal, manövriert oder am Rand ist. Als hier in Frankfurt der Dan Graham, als ich den kennenlernte, der sagte zu mir, you are the local guy. Und ich habe erst im ersten Moment etwas, sagen wir mal, jetzt geschockt, weil ich vielleicht dachte, ja, dieser Provinz-Heini hier. Aber ich habe festgestellt und er hat gleich nachgelegt, dass er das meinte, wie eben eine Region einen guten Käse oder einen guten Wein hinkriegt und dass man dazu stehen sollte, zu seiner begrenzten Provinzialität oder zu seinem Detail, in dem man ist. Und seitdem ist eine sehr innige Freundschaft entstanden.
weil er hat mir zugepflicht, dass man eben im Grunde sehr, sehr wenig machen kann. Es ist unheimlich langweilig und es passiert nicht viel, aber es ist gut, dass es trotzdem für einen selbst gibt es einen gewissen winzigen Ausschnitt. Und dieser Ausschnitt, da herrscht natürlich doch eine rigide persönliche Verantwortung. Und für mich hat diese Verantwortung natürlich mit meiner Vorgeschichte, weil ich einer der wenigen war, die tatsächlich mal in Fabriken waren. Da wurde ja unheimlich viel davon geredet, 68, aber ich hatte es halt tatsächlich hinter mir. Ne? Und ich muss sagen, dieses ist auch mein Draht zum Kasper, dass ich halt auch da in dem Denken und Handeln eine sehr fast maschinelle oder auch maschinelle Konsequenz irgendwie drin gesehen habe, die einfach sozusagen, dass man sich einfach in einem Teilstück befindet, was gut gemacht werden muss und in dem die Reaktionen, die nach außen gehen, durch diese Parameter, die da drin herrschen, sozusagen determiniert werden. Und ich glaube, so kann man arbeiten. Ich muss sagen, mir ist es immer unwohl, wenn die ganzen Dinge so verschwommen werden oder sie werden so riesig oder so slick, dass man einfach gar nicht mehr altmodisch einhaken kann. Ein anderes Beispiel, also das war das Dan Graham Beispiel, das war auch mit Boys, den ich auch wie so auf dem Trittbrett irgendwie irgendwann mal erwischt habe, bei so einer Diskussion hier im Kunstverein in Frankfurt, das war als er seine Schulklasse hier ausgestellt hat, monatelanges Gezänke war und da gab es jeden Tag sehr interessante, positive Diskussionen. Und er hatte ja dieses Ding da damals drauf, jeder Mensch ist ein Künstler. Und das ist mir persönlich etwas zu altruistisch gewesen. Für mich, der für mich wirklich eine, sagen wir mal, diese Fläche der Gesellschaft auch, also dieses Flache, wirklich was mit Gewebe zu tun hat, ein gesellschaftliches Gewebe, ist es egal, ob der Teil hier oder dort ist. Es herrscht eine rigide Demokratie da drin, wenn die Horizontale vorherrscht und nicht die Vertikale dauernd das verzerrt, dass halt irgendwelche Türme da sind, die Orientierungstürme sind, sondern dass man sagt, hier in diesem Gewebe ist jeder Faden wichtig. Auch der letzte Drecksfaden ist wichtig, denn wenn er weg ist, ist ein Fehler drin in dem Gewebe. Das hat er voll, also auf dem Gebiet zum Beispiel konnte ich voll mit dem, das hat er sofort akzeptiert, weil es eine ganz andere, es ist auch eine weniger altruistische Sicht, sondern dass der Dreck, der hinten aus dem Auto rauskommt, auch wichtig ist in dieser Gesellschaft, genauso wichtig ist, wie vorne zu sitzen und zu fahren, das ist einfach klar, weil alle Faktoren werden da drin gemacht, auch das Kriminelle wird da drin gemacht, in diesem Gitter. Und es gibt in dem Sinne die Sicht, dass es eben eine Maschine ist, eine ganz, ganz komplexe Maschine. Und die Komplexheit, die hängt an der Bindungsqualität. Wie werden diese Fäden oder diese Bestandteile in dieser Gesellschaft zusammen verbunden? In welcher Komplexheit und was für eine Energie fließt da drin? Das heißt, so eine kleine Schule ist eben tatsächlich ein tolles, sagen wir mal auch schon von der Menge her, ein tolles Paket, wo jeder noch jeden kennt und wo auch jeder sieht, also der ist deshalb so oder das ist deshalb so oder das ist deshalb so. Man kann irgendwie Kausalketten da drin feststellen für sich selber und kann dann auch darauf eingehen, auf jedes Ding, ohne zu sagen, ich gehe nur darauf ein, der Rest interessiert mich nicht oder sowas. Und dieses, das habe ich gefunden, als der Kasper kam, dass er eben auch jetzt nicht, wie das üblich gewesen wäre, es gleich das MMK haben wollte oder was, sondern mal irgendwo mal zu denken, wo geht das jetzt hin? Muss es jetzt noch dicker werden, noch größer, irgendwie dieser Stumpfsinn, dieser fortgesetzte Stumpfsinn, den einfach mal durch einen humorvollen Zug zu unterlaufen oder zu brechen. Und das sehe ich auch so, ich möchte auch noch eine Vokabel zum Abschluss reinwerfen. Das, was wir überhaupt nur machen können, ist wirklich genau, was die Hefe im Kuchen machen kann. Wir sind nämlich materiell und substanziell faktisch null da. Wo wir da sind, sind, dass wir ein Treibmittel sind und dass wir den Kuchen, den gesellschaftlichen, gefälligst zum Auftreiben bringen müssen. Das ist unsere Aufgabe und deswegen ist es mir auch leid, immer Politikern oder immer wieder Leuten die Notwendigkeit von solchen Schulen erklären zu müssen. Wenn sie es nicht sehen, dass ihr Kuchen dann sitzen bleibt, dann sind sie selbst schuld. Also das ist eigentlich so, ich glaube, ein Verständnis auch untereinander zu Kollegen oder zu Studenten, ist eigentlich für mich was sehr Praktisches. Es muss praktisch bleiben, es muss auch sozusagen handelbar sein, hin und her verschiebbar sein. Also sobald es anfängt und wird allzu sagen wir mal, naja, so wahnsinnig schlüpfrig oder seidig, da das ist für mich irgendwie nichts.
So what do you make out of this, huh?
Wallpaper.
Wallpaper.
No, you know, a little bit we know each other too. And
yeah, where did you meet and how?
Well, we met in the Tat or even before sometimes, and I think it's necessary. If you want to do something, you have to have an understanding. You have to have a network. You can communicate and not only communicate. Just communication for nothing is nothing. To make something stream in there which does something. And this is, I found out this. Trying to combine several borderline areas, like the children in this area, or like the gone down theater, or the training situation, and all these things, and architectural effects, and so on. Trying to bind something together with this is also interesting for me. So I think it is a kind of a dead edge or a kind of a corner which is not in the center at all, but it has some real good possibilities as far as I see it.
Well, in a certain way, I think it can only exist in a state of collapse. You know, because I would have never been brought into this situation if it wasn't in a state of collapse. You know, what I'm saying is this, no, I mean, it's true. The idea of, you know, a theatre that's loosened its, you know, its structure, where all of these things can exist in a way at everybody's expense, because it affects the, you know, the function of the theatre. It, in a way, I wouldn't say compromises, but it certainly changes the way that artists are able to work and visual artists are able to work in that space. But it's a contingent situation. You know, if that theatre was a healthy theatre, there's no way that this kind of...
I'm always afraid when if something is healthy.
Yeah.
Because actually this is the... Oh yes, then you have to function in this healthiness. Keep the body up, keep the body in shape. Yeah, I think it's interesting to repair it or to do something on the edge, on the side, like a school. a school is actually is something very average, very boring in a way, and everybody comes in and he wants to look where are the pictures, where's the stuff, but this is only the symptoms of that which you cannot see. That what you cannot see is the most important thing. All this communication and all these talks and also this. I tell you a very small thing of my nephew. He's 3 years old, and my wife these days wanted to bring her to eat red beets. Him to bring to eat red beets, and she said, there's apple in there, and tomorrow you will have red pea. And he responded immediately, that's why you eat salad, to have your green pea tomorrow. I think this is really, it's very simple, you know. This is not very much happening in these schools.
You see, this happens when you're an honorary professor. You keep your handy on.
Has this to do with making fictions in the way you worked as a teacher, maybe, here in the school, to explain your students?
Anything. They explained more to me. Or at least half and half. It was really like a station. Cars or containers came in and came out. I think this, the main thing is you find a lot of possibilities.
Aber vielleicht sollten wir jetzt mal die, weil das ist, du verfolgst ja jetzt, du hast ja deine Interviewgeschichte, hm?
Ja.
Ja. Und vielleicht wird es jetzt verselbstständigt sich das so sehr, dass wir plötzlich die sich fragen, warum sollen wir hier?
The question is.
You see, because she is doing her interview, and I think now the audience is wondering, you know, why should they be present when she tries to make her interview? So maybe.
Yeah.
So after all, you know, we.
Are there any questions? Maybe on to Louise. Or maybe Louise, do you
because I, you see, I can't really fall into this complaint that there's no money or that there's so many difficulties of administration. Basically, you know that.
I'm not complaining about
that. No, no. But we all know that. Once you get involved in something, I mean, there are always like unpleasant aspects of it. So it doesn't seem to. I don't even think it. It helps to overcome a kind of depressing situation by insisting of always dealing with it. Mm-hmm. So you have to try to somehow take it from another side. You know, take another road and see how you can somehow.
Well, I think that's exactly what I'm saying.
Yeah.
I mean, for me, you know, coming in as an outsider, I mean, I'm not sharing the pathology of the people I work with, mm-hmm. with the theatre, because for them it's a completely other situation, because it's a local situation, it's a history, which in a way is not really even theirs. But, I mean, for me, it's a window of possibility, it's a project. And that's exactly what I'm saying. I mean, it was one of those interesting things when we came together. It was this sort of donut and hole syndrome, mm-hmm. which was, I was being sort of informed about all the things that were no longer there. And I said, well, if you look at it the other way, it's an incredible resource.
Yeah.
It's very, money,
it's
time.
It's a very hermetic world, right?
Yeah, yeah, absolutely. Yeah. And I think because it's a world that's also been structured on you know, the existence of, you know, fonctionnaire, the sort of these theatre structures are so gigantic and so heavy. I mean, I'm sort of curious in a way to talk about them in relation to these structures, but in a way you have to behave as if they're not there.
I think it was really difficult to get into the Museum Ludwig in this new structure and to get the people to work for you.
No, I mean, they don't work for me. I just have a job there. And the job is very simple. You have to deal with the audience, take the audience serious. You obviously try to gather a new audience, not lose your old audience. And then there is the subject matter, what it's about, like in the theater as well. So if you take these two aspects seriously and try to make it jive, make it, you know, make it happen and dance. And it's basically a very minoritarian kind of service you are doing. So as more differences there are than rules, as more interesting it gets.
Yes.
But then they are also very much like rules, which has to do with the convention of an institution. And it's very good to keep an institution going and think about how the institution might be in 30 or 40 years when you have no association to it anymore. Not trying to determine what ideological direction or what kind of content it should have, but to keep a structure going so that it can change itself, but its involvement is basically a kind of continuum. You know, that is a kind of daily, sozusagen der tägliche Arbeit im Weinberg. Das ist wirklich, das ist ganz entscheidend. Und ich meine, das ist auch genau das, was auch ein Kindergarten oder eben eine Hochschule oder was immer auch liefern kann, dass die Leute irgendwie eine Möglichkeit haben, zu sich selber zu kommen und dann etwas zu machen, was sie betrifft und was also einen Beitrag leisten kann. Also eben auch ein Beitrag, also a contribution to something which doesn't seem to be meaningful, but it has sustains itself.
Mm-hmm.
You know, it has a quality which has not existed in that under those circumstances, even though the situation is an old one and a never changing one.
Yeah. So when we talked to Harald Seemann, he and Utopia Station was in the Tubs in March, and Harald Seemann was saw how Utopia Station did their project in Venice on the Biennale in 2003. And the question is, and he told us that it's really problematic how the Utopia Station is working. Maybe they bring up a kind of new perspective on social movements and art and how to work with art in social movements and how to work with new curatorial concepts.
Sure, that.
Or more, maybe they have really any kind of new position on how what is a curator and how in which way is he responsible. But what Harald Seemann told us was really they weren't able to make something active. The Utopia Station was after 1 week it was kind of dead structure in the Biennale because there weren't enough people who came in and they didn't make a program which was alive in this kind of exhibition structure in the Biennale. The question is, what would be your perspective in the museum? Is this possible? How to make?
I mean, it's a question of mentality. I would never call anything I would be involved in a utopia station because it's a very, you know, it's a resignation basically. It's one of those poetic licenses where you know sort of utopia as a kind of notion of modernism is past. So you have a little corner, like a play corner for the kids, and you call it Utopia Station. So this is a little bit coquette. And, I mean, you resign before you even begin, and you focus on a specific kind of momentum, which you believe is potentially always there, but it is not going to happen. So, to me, it's much too insiderish, you know.
Let's say travel around the world, having this kind of network structure. Is this something new, or you, after your 40 years being a curator, what do you say?
I mean, it's obviously not. Yeah, it's the situation is just different because there's more electronic kind of information, and it's, you know, another sense of traveling. But again, I think it's as a phenomenon a kind of intellectual McDonald's involvement, because it's very much on the surface, and it works very well because it involves a lot of people, and they are very involved in this, but it passes very fast too. It doesn't seem to make any kind of dent. It does not change things.
Well, because I don't know what the intellectual articulation of it is, in fact. Maybe that's my place too. No,
it's to find a lot of new venues which travel fast and which are kind of that is a basic quality of it, right? Which is fine. I mean, I have no problems.
Well,
with
I'm
it.
Not part of the. Yeah, I mean, yeah, I was yeah. just curious. I was very curious to bring them back to Frankfurt again because it's a slippery organization. It was very interesting to me to ask very specific questions that somehow could never be answered, you know, very simple structural questions about, you know, like asking the difference between what's the difference between a gathering and a movement, and what is this, for example, what is this organization? Is this a gathering or a movement? And how does it function?
Yeah, but then on the other hand, it is very positive. At least there's a momentum of insecurity, whereas you have a lot of kind of pompous, defined institutions who just take themselves seriously as institutions without making any contribution, either in the reflection of the history or the future, nor in terms of content. So, I'm a little bit helpless in all of this. So, because...
Yes. Is this Ex-Argentina project from Siegmann and Kreischer something where you would say this is a contrapunct in Antipode to this kind of how the Utopia Station as curators with artists work together?
Certainly, because it's like a different kind of going into depths of... an economical phenomenon, and then dealing with what does this economic phenomenon, what does it have consequences on the reception and production of art in a very broad cultural context. And this is not so much a kind of moralist entity from my point of view. I'm more interested to involve certain outside people in order to change the perception of an institution, and that change of the perception has a backfiring effect on the people inside the institution. So it is impossible for me to deal with people, some of the people who have been working there for more than 30 years. I can only get a change from them if there's a different attitude of our customers having expectations towards the institution, and they are being confronted with that, and therefore things are changing to some extent if they do. So it's a technique, it's just a strategy basically, and I'm quite open in this. So when I talk and invite people in to discuss with us future projects, for instance, right now, for 3.5 years since I started, we have been discussing a project which eventually will come off the ground now in 2 years. It's called the eighth field, like in chess. And in English, it's even better than in German. When the pawn becomes a queen. So when you move from the eighth field, when the pawn becomes a queen, to the top. Also wenn der Bauer transformieren kann, oder kann also zum Beispiel Dame werden. Und im Englischen ist es noch besser, weil der Bauer ist der Leibeigene. Und wenn der Leibeigene sich transformieren kann zur Dame, also vom sozusagen Subproletarischen zum Aristokratischen und vom Mann zur Frau, dann ist es sozusagen eine Geschlechtertransformation, und es hat eben mit Begierde zu tun. Und welch einen Einfluss hat dieses Phänomen, sagen wir, auf die Kunst? Mhm. Und dann merkt man in den letzten 30 Jahren oder so, dass diese Thematik, zumindest für die Kunst, vollkommen marginal ist.
What?
Es sei denn...
Duchamp played jazz.
Nein, es geht aber jetzt um sozusagen das Schwule. Nicht jetzt als Exotisches, sondern als Bereicherung für die Komplexität. So that a certain gay view enriches the complexity of let's say, aesthetic perception, and what effect does it have also on production and on values? So this is like a subject which we have been working with in different ways and always failing. And now we have decided we go ahead, we have a very good concept, but maybe not a very interesting exhibition, because we don't want it to be an illustration of the subject. It has to be the thing itself. So maybe now it's not going to be a gay exhibition anymore, but just one which deals with the interrelationship of sexuality and visual arts. So you take it from a kind of a point of view which has a kind of political momentum, and you suddenly realize this subject today nobody seems to really be concerned about, even though you have a lot of academic gender studies and all of this, but it's not that relevant. But maybe it's interesting because it is not so relevant. Let's say, like, religion is a very relevant subject today because of the political circumstances. It might be interesting to do it. And what kind of effect does it bound to have? So you can do things which you know are not going to be a success, but at least it's a process which might help you, you know, not to repeat your mistakes, so to speak, but to move on and enlarge the field of operation without losing its focus. So this is what Thomas says. It's very important to be very concise. And that has to do also with, like, you know, the local and the universal. So one doesn't exist without the other. And that is obviously very different to, let's say, an art school, because this is not a public domain in that sense. People are not coming to visit, and it's just how do you visit an institute of mathematics, right? So, and the so-called crisis of the theater is again, you know, very different. It's a totally different world. It's a different, you know, much more hermetic and much more kind of a mirror of social situations, right?
Yes, but I think it's also to do with the sort of, you know, like, massive schism in theatre between extremely different forms. You know, whether you're talking about, you know, post-dramatic theatre or, you know, Wagner, mm-hmm. I mean, because you have, you know, those worlds are compressed often into one space, and I think it has to do with, you know, this sort of withdrawal of let's say sort of the retreat into certain forms. You know, the sort of present, the idea, the whole concept of box office, you know, in the theatre, especially in a country like this, where, you know, which is an economic crisis. But I think that's a really complicated issue. And I think what's interesting too is that one thing that this has caused is, I think, this, you know, increasing crossover between the visual arts and performance arts. If you look at how festival programming is being affected, you know, and how these festival programmers, how much work they're doing with visual art and stuff.
Yeah.
You know, because another way, that's what I mean, is that's opened another window up.
Yeah.
And it's created another field.
Yeah. Maybe it's that what Thomas said, how to deal with complexity, maybe in a theater. And in a school you have always this complexity because of the different situations of the students and how they will develop something. This is always an open process. But in a museum, then it's really the question, how will you bring complexity into your museum?
Now, I mean, there's one wonderful momentum about it, and that is when people come and look at something, and then you look at them. I mean, there's always a kind of imminent voyeurist momentum. It's interesting to see people look at something.
Yeah.
And I take a great consolidation from that. Sometimes you see people look at something, and then you can see that they're very disappointed, because all they see is just art. you know, it doesn't help them to become better people or to make more money or to get a better orgasm or whatever. It doesn't, you know, there's a disappointment. There's a disappointment that they are just being confronted with nothing. It's basically nothing but art. I mean, if it's any good, then you don't necessarily see, let's say, in a conventional or traditional painting, you do not see, you know, the still life, but you see a painting. So this momentum, I think, is exactly why it's worthwhile to be involved in all of this, because it creates a kind of artificial momentum of differentiation. You cannot apply what you gain in a pragmatic sense. It refers back to itself. So, therefore, it's not, I don't see it so much in a political sense. I see it much more in an existential sense. Right? And I think that's interesting. And therefore, it is important to have like a place with, you know, a roof over your head, and you have a space for that. And I mean, the idea of the box office is something, you know, which I have internalized now too. But you also work with the sort of anti-box office. So the media can be the more effective box office, if you do it intelligently, than the physical box office. Because quantity doesn't mean anything, right? I mean, it helps, but it's not absolutely essential.
No, not to the issues you're speaking about.
Yeah.
No, internally, not at all.
Yeah, because we are all like, it gets onto our nerves. If you go to a museum and it's so crowded,
1,000 people.
You know, who wants to be there? It's much nicer to be there when there's nobody, right?
Well, I think a case in point is something like, you know, the situation, for example, in the UK, you know, with the Tate, where,
yeah,
you know, they justify everything into millions who are pouring through that space, but it's the last place you want to be,
yeah,
because it's destroyed. I mean, that's the thing that actually does fascinate me about theatre in a way, is about the space of attention, because there's no doubt that whatever, that when you're talking about whether three people see a performance or whether, you know, 300 people see a performance, the actual experience of being there and, you know, that sort of collective experience is quite extraordinary in terms of the capacity to pay attention.
Mm.
You know, it's a bit this existential space you're speaking about. It's not the, space of distraction.
Yeah, and in Zitat, you are always in a Bühnenbild. It's always a choreography from the process when you're in, if you are in the Tat. Sätze, you're saying. Maybe.
Na gut, das aber hier im Städel nicht anders, oder?
Ja. Yeah.
Das ist dann eben keine Choreografie von einem Choreografen, aber das hat ja auch ein eigenes institutionellen Rahmen, eine Architektur, eine Geschichte.
Yeah.
Ja. Aber vielleicht, was nicht uninteressant ist jetzt für einige von den Studenten, ist dieses Phänomen, wo also sozusagen von der offenen Gesellschaft, also um sozusagen auch anzuknüpfen an fünfte Dokumente oder so, also die Idee, eine sehr offene Informationsgesellschaft zu haben, also wo sozusagen das Auratische der Kunst auch einen direkten Bezug herstellt zu nicht eingeweihten, zu einem nicht eingeweihten Publikum.
Mhm.
Und es gab ja damals nur ein ganz kleines Publikum, das war sozusagen die betreffenden Leute selber, und die normale Kunstwelt hat das dann später absorbiert. Aber was natürlich inzwischen geschehen ist, ist eine so ungeheure Inflation an allen möglichen Aktivitäten, aus einem sehr stark aus einem Zeitgeist herausgeboten, dass es wirklich gerade mal für Studenten sicher viel interessanter ist, sich zu überlegen, wenn dieser ganze wenn all das sozusagen nicht mehr ist. Und irgendwann wird es sozusagen sich auf eine andere Ebene verlagern und was Neues muss entstehen. Also ja, man kann also nicht jetzt einfach davon ausgehen, das, was jetzt ist, wird immer so sein. Das wäre ja auch furchtbar. Und deswegen, also vielleicht auch zurückzukommen, ist es nicht, dass ich die Frage nicht beantworten wollte, sozusagen, was ist denn nach so und so vielen Jahren, aber dass jeder sozusagen sich die Frage stellen sollte, gerade für junge Künstler oder so, was für sie sinnvoll ist in Bezug zu dem, was sie machen wollen oder machen möchten. Also nicht jetzt irgendwie einen altruistischen Gesellschaftsentwurf, sondern ziemlich in Bezug, ja, zu sich selber, um Methoden vielleicht zu entwickeln, die es bisher nicht gibt, und der Form zu geben. Oder umgekehrt über die Form zu sagen, das ist jetzt notwendig, wie kann ich das kommunizieren?
Maybe this is a good question to Thomas, because here are some of your students sitting, like Tobias Rieberger, which is one of the most famous, maybe.
Ich frage mich oft, was ich heute machen würde, wenn ich jetzt anfangen würde. Und
because now we have more power structures, maybe.
Yeah, often ask myself what I would do if I was now, let's say, 19 or 20. And these days I thought I would do something with water. You know, I mean, all the water questions is so important in the future. And for instance, this old question, I never understood why this doesn't come forward to make machines to bring the to work with the seawater, to bring it to sweet water. It is still a problem which is unsolved. And it will be a total important problem. So with other words, I always see it from the downstairs or from the inside and from the making, and less from the strategic from the structure around it. The making is a very beautiful thing if you are free enough to see that still each breath is something special, something one time happens only, each leaf is single, everything is single. So we don't, and it's very, we just don't want to hear it anymore. But I think the basic needs of today are that we come, I don't want to say come back, but as that we realize what is really necessity. If you have this this daily news of today, da muss man erst mal einen großen Schredder haben, der das zusammenhackt.
Aber Thomas, wenn du jetzt künstlerisch dich mit dem Wasser beschäftigen sollst, als Künstler.
Ja.
Also das, was ja naheliegend ist, um der Sache eine Form zu geben, ist es frieren, dann ist es fest. Ja?
Ja, es gibt, ich sag,
weil das ist natürlich jetzt schon sehr.
Nein, es ist nur so, dass man vielleicht doch eher in die Forschung gehen würde oder in einen Bereich, wo eben zum Beispiel Wasser erzeugt wird und nicht nur Quellen gekauft werden, was jetzt läuft. Ne? Ich meine, es ist unglaublich, die kaufen jetzt die ganzen Quellen auch in Indien, Coca-Cola und so weiter. Es gibt Katastrophen, gibt es, weil ja, die sollen das Wasser alle kaufen.
Ja, aber das würde ich jetzt als Mogelpackung hinstellen, weil das ist natürlich ein so hehres Ziel. Wenn du das also Studenten jetzt sozusagen sagst, wenn ich jetzt in eurer Situation wäre, womit würde ich mich beschäftigen? Und wenn jetzt sozusagen die Metapher Wasser daherkommt, dann ist das eine idealistische Mogelpackung. Weil.
Ja, das ist richtig. Ich meine es nicht, dass sie sich damit beschäftigen, sondern dass man es vielleicht. Dass man vielleicht eventuell gar nicht Kunst studieren würde, so meinte ich das. Aber wenn, dann. Aber wenn ich. Ansonsten bleibt es immer gleich schwierig oder gleich leicht. Du musst halt an dem Punkt, wo du stehst,
anfangen zu rudern und zu arbeiten und das eben ziemlich präzise. Das ist nichts besonders Aufregendes von der Attraction her, aber von dem Erfahren von der Umgebung ist es so klar wie sonst was, dass immer neue, immer wieder was anderes rauskommen wird. Also da bin ich ganz sicher.
My intervention towards Thomas was that him speaking as an artist and using this metaphor of water, that I expect him to deal with form, you know, with Gestalt, rather than being so wide open. Yeah. But then he said, but maybe being 19 and thinking about that, I wouldn't consider art, but another kind of activity of research or science or whatever. But even science is a very collective entity, more and more so. So there are teams of hundreds of people.